Grüß Gott, wir reden hier über Musik, wobei man zwischen Musik und Nichtmusik leider nicht unterscheiden kann. Entweder hat man Musik oder man hat keine Musik. Entweder hat man einen Klang oder man hat keinen Klang. Und vielleicht sollten wir einen kleinen Exkurs vorher nochmal machen, weil wir mit zu viel Klang momentan beauftragt sind und sollten sagen, dieses wahnsinnige Gehör, das wir haben, bräuchte eigentlich eine neue Musik, einen neuen Klang, einen neuen Ton, einen neuen Sound, um es modern zu sagen. Das heißt, wir empfehlen drei große Klangquellen zur Verdeutlichung, was wir meinen, wenn wir sagen, wir bräuchten auch einen besseren Sound. Das erste sind Wind, das zweite sind Wellen und das dritte sind Vögel. Wenn man diese drei Klangquellen nimmt, dann hat man für eine Viertelstunde am Tag eigentlich das, was man unter aurealer Hygiene, das heißt über eine Ohrenhygiene, sagen kann. Man hat also ein sauberes oder besseres Gehör. Denn seit 500 Jahren wissen wir, dass unser Gehör sich auch selber in Situationen hineinfügt, indem es Klänge sauber hört. Aber das ist ein Teil, der dann nachher noch zur Stimmung gesagt werden wird.
Ich glaube, ich soll mal ganz von vorne anfangen, dass wir jetzt eigentlich gerade bei Def Radio sind.
Ja.
Wir sind hier bei dir zu Hause, um einfach mal das Klavier wegsamplen zu können. Und eigentlich sind wir hergekommen, weil ich eine Sendung zum Thema Musiktheorie machen wollte. So nach dem Motto, wir nehmen mal ein Popstück und zeigen mal, wie einfach man das zerlegen kann. Als ich mir Gedanken gemacht habe, was man dafür braucht, so ein bisschen Harmonielehre, ein paar Tonleitern, einen Quintenzirkel, ist mir ganz klar geworden, dass es den Umfang der Radiosendung eigentlich sprengt. Also haben wir gesagt, wir setzen mal in der Musiktheorie krass davor an.
Ja.
Wollen ganz am Ende bei einem System rauskommen, das ich später mal zu einer Tonleiter weiterentwickeln könnte, die Solmisation. Und haben in unseren vielen Gesprächen über Musik noch ein paar andere Notizen weggeschrieben, die wir unbedingt ansprechen müssen.
Ja. Wenn wir also am Anfang von einer auditiven Meditation gesprochen haben, dann ist das einfach nur eine Hinführung. Auch letztendlich, wenn man alles gehört hat, was man gerne hören möchte, sollte man sich mit Windwellen und Vögeln deswegen beschäftigen, weil sie unser Gehör schärft und unser ganzes Wesen wieder beruhigt in dieser lärmüberlasteten Zeit. Das Schöne ist, dass wir seit 1200 Jahren gerichtete Musik haben. Das heißt, es konnte Musik tradiert werden durch das Aufschreiben. Und gerade in den letzten Jahren sind wunderschöne Forschungen wieder unternommen worden, um ans Wesen der Musik zu kommen. Und wir sagen mal ganz einfach, der einfache Klang oder der Monogesang mit nur einer Klangquelle war das, was hier bei uns in der westlichen Welt angefangen hat, kirchliche Gesänge, die man einstimmig gesungen hat. Das war durch die Notation dieses netten Mönchs aus Italien einfach geworden, dadurch, dass er das, was er gehört hat, notiert hat. Und das war so das erste Nodensystem.
In welcher Zeit befinden wir uns ungefähr?
1200 vor unserer Zeit, also 800 nach Christus. Kommen wir zu Guido von Arezzo, der zwischen 992 und 1050 nach Christus gelebt hat in Arezzo in der Toskana. Er hat also als erstes eine Notenschrift entwickelt, die er aufgrund der Hand in zwei Zeilen mit fünf Noten geschrieben hat. Und diese fünf Noten sind der erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Ton über einem Grundton. Und jetzt sind wir schon fast in der Musiktheorie drin, denn der Grundton, wenn ich diesen Ton nehme und sage, das ist der Grundton, das ist die Quinte dazu, dann habe ich den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Schritt. Und wenn Sie sich erinnern, das ist der fünfte zum Grundton. Wir beziehen uns also immer in der Musik relativ auf einen Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt ist der Grundton. Es gibt sehr, sehr viele Deutungsmöglichkeiten, sehr, sehr viele sprachliche Verwirrungen, aber gehen wir ganz einfach davon aus, dass Guido auch sehr krass von seinem Abt angegriffen worden ist, vom Papst dann damals revidiert worden ist und dass er ja quasi Sarah Clover vorweggenommen hat, die vor 200 Jahren in England dieses ganz einfache Singen weiterentwickelt hat zu Handzeichen, indem sie zum Grundton eine Faust gemacht hat. Der zweite Ton ist dann eine flache Hand, die leicht nach oben zeigt. Und der dritte Ton, das ist der Schwebeton. Und der ist eine flache Hand, der vierte Ton. Das ist zum Grundton der vierte Ton. Oder die Feuerwehr zeigt ein offenes C. Und dann kommt die Quinte, der fünfte Ton. Das vom Grundton sehr schön zeichnerisch dargestellt wird, was uns natürlich hier große Schwierigkeiten bringt. Aber das ist die flache Hand, die wie ein Messer nach unten zeigt, der Daumen zeigt nach oben, die flache Hand, die also, und das ist das Schöne, ganz ähnlich dem Schwebeton, dem dritten Ton ist.
Weil die Handfläche nach unten zeigt.
Ja, genau. Und flach ist. Ja, wir Menschen hören und wir hören gut mittlerweile. Und seit Johannes Kepler wissen wir auch, dass wir uns zu 40% immer zurecht hören. Das heißt, wenn wir innerhalb einer Stimmung sind, dann hören wir uns Töne auch zurecht. Jetzt kommt das Schöne von Guido von Arezzo, dass er sagt, diese 6 Töne, diese 5 Töne, die wir haben, sind noch nicht der ganze Umfang. Es gab dann eben noch den 6. Ton und die Septe, die nicht mehr so ganz in seine kleine, begrenzte Welt von vor 1200 Jahren hineinpasste. Aber er hat dieses Lernen, was damals in der Kirche über 10 Jahre gedauert hat, mit seiner Methode auf 1 Jahr heruntergekürzt. Und das bevor der Buchdruck erfunden worden ist. Und
was war denn das übliche Lernen in der Kirche? In absoluter Schreibweise und absolute Töne?
Nein, eben im absoluten Gedächtnis. Also das Absolute war also nicht der reine Ton, den man gelernt hat, sondern man hat den Text zusammen mit einer einfachen Melodie gelernt. Und man ist dann eben darauf gekommen, dass die meisten Töne eben die Terz und die Quinte war, der dritte und der fünfte Ton.
Das müssen wir nochmal erklären.
Das kommt aber nachher zur Musiktheorie. Das war nur ein leichtes Streifen, wie sich auch da in Anfangsgründen diese ganze Theorie gezeigt hat. Der Johanneshymnus, das ist der Satz von diesem wirklich netten Mönch Guido von Arezzo, stammt von Paulus Diaconus, der von 720 bis 790 gelebt hat, auf Johannes den Täufer. Und er heißt Ut queant laxis, re sonare fibris, mia gestorum, famuli tuorum, solve polluti labii reatum, sancte Johannes. Also die Anfangsbuchstaben dieser 7 Zeilen heißen Ut, re, mi, fa, sol, La, Si. Und das Schöne ist, dass wir das auch gleich übersetzen. Und es heißt, gib, das mit lockerem Ansatz singen können, Herr, was du tatest, chöre deiner Schüler, das dich ohne Fee, ehren unsere Lippen, heiliger Johannes. Und hier haben wir die Anfangsbuchstaben, G-A-H-D-E.
Es geht prinzipiell darum, dass du zu einem Grundton relativ weitere Töne angeben möchtest.
Ganz genau. Man hat also nicht nur sehr eintönig gesungen, sondern man hat mit einer Stimme relativ wenig Bewegungen genommen und wusste nicht anders, als alles auswendig zu lernen. Das machen heute die Moslems noch, die ja den ganzen Koran auswendig lernen ohne manchmal auch die Übersetzung zu haben. Eine kleine Nebenbemerkung, die Türken sind die besten Koransänger, wenn sie in ihren Nächten 8 Stunden lang auswendig den Koran singen. Also das wäre ein wunderbarer direkter Vergleich dazu, weil die Türken nicht nur die Übersetzung des Korans haben, sondern auch Konkordanzen. Wenn Sie in einen türkischen Buchladen gehen, liebe Hörer, dann finden Sie eine Unmenge von Büchern, die leider den Türken vollkommen egal sind. Ihnen ist das Wort heilig. Bei uns ist es so, wir sind als gute Lutheraner sehr kritisch und wollen immer alles wissen, übersetzt haben und Konkordanzen dazu. Deswegen weichen wir ab und zu und sehr gerne ab, bleiben aber immer noch bei dem alten Johanneshymnus Ut re mi fa sol la si. Und da kommt die erste Modifizierung Do.
Wir müssen nachher noch drauf kommen, warum wir eigentlich diesen diskreten Abstand zwischen den Tönen haben.
Jawohl.
Warum wir eher im, sagen wir, afrikanische Musik verfallen.
Bei der afrikanischen Musik ist es so, dass wir hier eher den Wind als Grundelement haben und nicht den Ton. Hier spielt also der Rhythmus, der Wind, eine weitaus größere Rolle als bei uns, weswegen auch das Trommeln in manchen Gegenden bis heute fast nicht nachvollziehbar ist. Wir haben dann also auch noch Ausläufe bis weit in die Philippinen hinein, wenn ich also ein Gamelan-Orchester sehe, die also wirklich auf diesen Rhythmus, auf diesen Wind, auf diese gleichbleibenden Geräusche und Rhythmen wirklich Variationen hervorbringen, die ganz, ganz fern von unserer Welt sind und doch zu unserem Ohr passen, weil wir können sie hören. Und das ist das eigentlich Schöne. Lass mich zurückkommen zum Johannes-Hymnus von Guido von Arezzo, Ut re mi fa sol. Es gibt, und darauf bin ich ganz stolz, in unserer Zeit einen netten jungen Mann. Das ist der Josef Karner aus Wien. Und er hat gesagt, warum das alte System beiseite nehmen, warum nicht nachsuchen, und so bin ich auch mit ihm zusammen auf Sarah Clover und Mr. Curwen aus England mit den Handzeichen gekommen. Warum sollte man es Kindern nicht ganz einfach machen, indem wir die Tonleitern in Anführungszeichen nehmen und ihren Tonnamen geben, die von Guido von Arezzo kommen? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do war eine Modeerscheinung und der Herr Karner hat vor nicht allzu langer Zeit ganz vorsichtig das, was vorhanden war, leicht modifiziert, indem er, und jetzt kommen wir das erste Mal direkt in die Musiktheorie hinein, bei dieser ganz normalen Tonleiter 2 Halbtöne identifiziert hat, die nahe beieinander liegen. Also da ist kein Ganztonschritt dazwischen, sondern nur ein Halbtonschritt. Und dieser Halbtonschritt ist zwischen der 3., 4. und zwischen der 7. und 8. Stufe. Und so hat er aus dem Do, Re, Mi, Fa ein Fi gemacht, damit der Halbton Mi, Fi zwischen der 3. und der 4. Stufe da ist. Dann hat er den nächsten Buchstaben Sol, So, in Su umgewandelt, damit die Schärfe des 1. zum 5. Tones Do, Su, Do, Su auch durch unterschiedliche Vokale sehr gut zu hören ist. Und beim vorletzten Ton La, Ti, Do, bei diesem Ti, hat er zum Do einen verwandten Buchstaben genommen, den Glottisschlag B und O, Bo. Also die ganze Tonleiter nach Josef Karner, dem Weiterentwickler von Guido von Arezzo, heißt es Do, Re, Halbton, Mi, Fi, Su, La, 2. Halbtonschritt, Bo, Do, Bo, Do, Do, 1. Ton, gleich dem 8. Ton, das ist die Oktave. Das Verhältnis zum 2. Ton heißt Re, Do, Re, Do. Jetzt kommt der Abstand zum 3. Ton. Do, Mi, Do, Fi, Do, Su. Und hier sind wir mitten in der Harmonie. Lassen Sie es mich noch einmal sagen von oben nach unten. Do, Bo, La, Su, Fi, Bi, Re, Do. Und hier gehen wir das erste Mal auf den Schwebeton, den 3. Mi. Und dieser Schwebeton ist der verbindende Ton zwischen dem fünften und dem ersten. Und damit treten wir in das Weltreich des Giovanni Pierluigi Palestrina ein, der beim Konzil von Nicea den Papst dazu gebracht hat, dass die Musik in der Kirche blieb. Der Papst hat nämlich gesagt, raus mit dem überbordenden, überlasteten Musik, ich will das reine Wort haben. Und aufgrund dieser einfachen 1-3-5-Kombination hat Palestrina mit seiner Musik und seiner Komposition Folgendes gemacht. Er hat einen Ton genommen, Do, hat einen zweiten dazugelegt, Su, und hat mit einem dritten, Mi, einen hervorragenden Dreiklang gebracht. Was dazu geführt hat, dass zum Ende seines Lebens mit seinen vielen Kompositionen, die er getätigt hat, zwei Italiener aufgeschrieben haben. Und wenn man das ganze Leben von Palestrina sieht, 1525 begonnen, das Jahr des Bauernaufschlages, des Bauernaufstandes, der vor den Toren vor Böblingen am 12. Mai morgens 1525 niedergeschlagen worden ist, zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr, dann können wir verstehen, dass das auch eine Wechselstunde gewesen ist in der menschlichen Geschichte, denn Palestrina ist im selben Jahr geboren und durfte bis 1594 leben und zum Schluss seines Lebens, das heißt zum zweiten Drittel seines Lebens, hat er eine reiche Pelzhändlerwitwe geheiratet, aufgrund deren wir stolz sind hier im Schwabenland, ihr Ergebnis in 5-Meter-Bänden, nämlich seine Schrift, wurde in Büchern aufgeschrieben zur damaligen Zeit und ist uns bis heute überliefert. Das heißt, er hat also immens viel komponiert in seinem ganzen Leben bis 1594, hat aber, und das ist das Allerallerschönste, zwei Männer, Babano und Bavasso, gehabt, die nach der Kirche aufgeschrieben haben, was sie gehört haben. Also nicht Mozart hat einen Chor nachgeschrieben, nachdem er dort gewesen war und es verboten war, diesen Chor hören zu dürfen, sondern 300 Jahre vor ihm gab es diese zwei Italiener. Und deswegen weiß man, dass diese Sänger sehr frei gesungen haben, genau das gesungen haben am Lateran, was Palestrina komponiert hat. Und sie haben nicht nur eigene Verzierungen, sondern man staune und kann es leider nicht mehr hören. Was diese zwei Italiener aufgeschrieben haben, ist eine freie Improvisation, wie wir sie erst zum Anfang des vergangenen Jahrhunderts mit Hilfe des Jazz wiedergefunden haben. Dieser kleine Exkurs mag nur dazu dienen, Ihnen zu sagen, wir leben auf einer breiten Treppe, die vor langer, langer Zeit angefangen hat, und es gab herrliche Erscheinungen neben Guido von Arezzo, Palestrina, Sarah Glover, Mr. Kirwan, und zum Schluss gibt es dann solche hervorragenden Männer wie Josef Kahner, der gesagt hat, die Solmisation und tonale Didaktik, die er in seiner Edition Grundton herausgegeben hat, und ich habe mich schon vor Jahren mit ihm geschrieben, die also vor 5 Jahren in 2007 erschienen ist, und wo er ganz behutsam diese Tonnamen von Guido von Arezzo verbessert, von vielen Menschen auch in der Zwischenzeit umgewandelt hat in Do, Re, Halbton, Mi, Fi, Su, La und Bodo. Und mit diesem kleinen Werkzeug, wir wollen jetzt nicht auf die Kirchentonarten hinüberschwenken, das würde uns wirklich verwirren, aber mit diesem bereinigten Werkzeug wird es Ihnen, sollten Sie je Eltern sein, gelingen, mit diesen kleinen Handzeichen von Sarah Glover, Faust, schräg gestellte flache Hand, schwebende Hand, gezeichnetes offenes C, das, die 5. Stufe ist dann das Handzeichen nach unten, La, die 6. Stufe, ist die entspannte Hand, die nach unten weist. Bo ist der Zeigefinger, der nach oben weist. Und Do ist die Faust. Ich denke, das ist schon ganz schwierig, wenn man das hier am Radio so, ohne sich das vorzustellen, ohne das sehen zu können, vorstellen muss. Aber das Angenehme ist, haben Sie es einmal gelernt und es sind nur 7 kleine Lernschritte, werden Sie feststellen, dass die hohe Intelligenz darin besteht, dass alle drei Möglichkeiten, die wir haben, etwas begreifen zu können, indem wir einen Ton, eine Zeichnung, ein Bild geben, eine geschlossene Faust als Grundton und dann einen Tonnamen, der von den 12 Tonarten, die es gibt, eine universelle hat, dann wäre das für Kinder das Allerschönste, dass man sagt, es ist so einfach, alle meine Entchen auch mit den richtigen Tonnamen zu singen, von dem lieben Herrn Josef Kahner. Do, re, mi, fi, su, su, la, 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 su, ru, la, 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 su, fi, 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 mi, mi, su, 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 do. Sehen Sie? Und jetzt sage ich ganz einfach, dieses Do, das ich gerade gesungen habe, ist mir viel zu tief, also gehe ich 3 Töne höher. Do, Re, Mi. Oder ich nehme sogar noch das Fi und mache aus dem Fi ein Do. Und ich habe eine Transponierung, was vollkommen egal ist für jedes Kind. Aber ich kann dann singen Do, Re, Mi, Fi, Su, Su, La, 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 Su, La, 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 Su, Fi, 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 Mi. Mi, mi, su, 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 do. Noch zu tief? Sie wollen es nochmal 4 Töne höher haben? Aber gerne. Do, re, mi, fi. Und jetzt mache ich aus diesem Fi ein Do. Do, re, mi, fi, su, su. La, 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 su. La, 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 su. Fi, 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 mi, mi. Su, 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 do. Sehen Sie? Und so können Sie auch einem Kind, das die Worte noch nicht versteht, mit Hilfe dieser Tonnamen ganz einfache Unterstützungen geben, indem Sie sagen, von einem Vokal zum anderen habe ich einen Ganztonschritt und beim gleichen Vokal habe ich einen Halbtonschritt.
Du wirst der erste Podcast, den wir als FLAC ausliefern müssen, um den Tonumfang zu kodieren.
Ja, das war also der Sprung von 1200 Jahren direkt in die Moderne hinein. Und wir sind wirklich stolz. Wir haben hier zu großen Teil Johannes Kepler ausgelassen, der als erster über die Weltharmonie gesprochen hat, indem er die Sonne als Zentrum ausgegeben hat. Und im Anschluss an Pythagoras, den er auch sehr verehrt hat, sehr viel noch zu den Obertönen auch gesagt hat. Und bei den Obertönen ist er in die Verhältnismäßigkeit der Töne untereinander gekommen. Do, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, siebte Stufe, achte Stufe und alle 8 Stufen hat er am Himmel wiedergefunden. Deswegen hat er seine 5 Bücher auch die Harmonien der Welt, Harmonices Mundi genannt. Und Pythagoras hat das schon angefangen und in der heutigen Zeit kennen wir natürlich auch den Obertongesang. Wir wissen, dass wir mit der menschlichen Stimme 2-stimmig singen können. Wir können in unserer normalen Sprech- oder Singstimme singen und gleichzeitig Obertöne erzeugen und eine 2. unterschiedliche Melodie dazu singen. Aber das ist für die nächste Sendung vorbehalten. Oder für den Vortrag sollten Sie je das Glück und den Genuss haben, zu uns am 2. Montag im Monat zum Erfahrungsaustauschkreis des Ulmer CCC zu kommen und dort Vorträge zu hören, die Ihr Herz erfreuen.
Lass ich nur mal kurz zusammenfassen, damit wir wirklich alles jetzt nochmal handfest haben. Also wir haben einen Grundton und wir haben ein System, das relativ dazu Abstände aufbaut, indem wir es assoziieren. Einmal als Ton, als Handzeichen und als gesprochenes Wort.
Richtig.
Also mehrfach Assoziation, um es leichter zu lernen.
Ja.
Wir ignorieren jetzt komplette, absolute Regeln. Wir gehen jetzt nach relativen Spielchen. Wir haben noch die Begriffe genannt Prime, Sekunde, Terz. Quarte, Quinte,
Sechste, Septe,
Oktave.
Jawohl.
Lassen die einfach mal erwähnt und hören wir sie später an. Wir haben grob erwähnt, es gibt Tonleitern und irgendwas zwischen Ganztönen und Halbtönen.
Ja.
Das müssen wir viel später nochmal erklären. Mhm. Und wir hatten unseren großen Crashkurs, wie sich eigentlich Musikschreibweisen entwickelt haben.
Ja, es ist so, Guido von Arezzo hat das Ganze aus der Hand gemacht. Als er es dann auf Papier übersetzt hat, hat er noch farbige Notenlinien dazu gemacht, weil diese 2 Notenlinien, mit denen er angefangen hat, haben nicht ganz ausgereicht. Aber das ist den Kirchenmusikern und den Forschern vorbehalten, sich da tiefer hineinzuarbeiten. Mit dem Josef Kahner haben wir ein sanft verbessertes System bekommen, das uns wirklich hilft, und es sind tatsächlich die Italiener und die Ungarn, die bis heute noch mit der Solmisation arbeiten. Und ich empfehle einfach die Solmisation, weil sie uns von dem Überbau der Notenschrift noch so lange fernhält, bis sich unser musikalisches Empfinden tatsächlich auf die Verhältnismäßigkeit der Quinte, der Terz, der Prim, der was auch immer angenehm hineingehört hat. Vielleicht sollten wir hier im Exkurs zum Gehirn noch sagen, das, was wir in der Großhirnrinde automatisiert haben, wird dann das, was wir im Großhirn automatisiert haben, nämlich die Notenabstände, die Namen und die Handzeichen, wird dann bequem an die Großhirnrinde abgegeben und steht uns auswendig jederzeit zur Verfügung. Das ist das, was mich als Musiker so unsagbar glücklich gemacht hat, als ich als Dirigent nach 50 Jahren einen Sänger, der keine Noten lesen konnte, seine Zweittenorstimme sauber, klar und rein, ohne sie neu einzuüben, gehört habe. Dieses absolute Gedächtnis, das auch auf die absolute Tonhöhengenauigkeit zurückzuführen ist, heißt ganz einfach, ich habe mich in Ruhe und in meiner Zeit mit meinem Großhirn damit beschäftigt. Und nachdem ich es auswendig gelernt habe, habe ich es an meine Großhirnrinde abgegeben. Und dort ist es fest verankert. Und Sie können das jederzeit abprüfen, indem Sie einem dementen Menschen eine bekannte Melodie vorspielen. Er hat bestimmt sein Verhältnis zum Ort und zur Zeit verloren, aber er hat nicht sein Verhältnis zu dieser ursprünglich gelernten Verhältnismäßigkeit, sprich der Musik, verloren. Und da finden Sie alles wieder. Und das ist weitaus früher, als wir sehen gelernt haben, haben wir hören gelernt. Und verstehen haben wir gelernt, indem wir beides miteinander in Einklang gebracht haben. Ob das jetzt die Eichenaffen sind, die auf die Bäume gestiegen sind und später wieder heruntergestiegen, um gemeinsam zu jagen. Oder ob es der große Bereich ist, der nach Palestrina angefangen hat und eben nochmal das Hören und das Sehen auf eine neue Stufe gestellt hat, begonnen mit Luther, der Übersetzung der Bibel ins Deutsche, bis hinüber in die elaborierte Sprache der Franzosen und der Diplomaten, heruntergestiegen wieder auf ein ganz normales und einfaches Niveau. Sie sehen überall einfache kleine Schritte, die ins Auswendige abgegeben worden sind und dort problemlos zurückgeholt werden können. Deswegen freue ich mich auf die Chöre, die irgendwann mal wieder so singen können, wie diese 7 Männer am Lateran unter der Führung von Giovanni Pellucci Palestrina.
Ich packe nochmal meine eigene Zusammenfassung drauf. Es ist ein grundlegendes Handwerkszeug, das wir heute lernen wollen, um später mal viel komplexere Sachen drauf aufbauen zu können.
Ganz genau. Und die einfachen Unterschiede sind ganz einfach. Do, re, do, mi, do, fi, do, su. Und das dürfte fast schon reichen. Und nehmen Sie Ihre linke Hand, nehmen Sie den Daumen nach unten und deuten Sie auf Ihre Finger und fangen Sie an mit dem Daumen und gehen über den Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger bis hin zum kleinen Finger und singen Sie Do, Re, Mi, Fi, Su, Su, Do. Deuten Sie auf den vierten Finger und singen Fi, den zweiten, Re. Und dann kommt mein Lieblingston, der Schwebeton, der dritte, Mi, Do, Su, Re, Mi, Do. Und Sie haben eine ganz berühmte Wendung von Giovanni Pellucci mit Hilfe von der Hand von Guido von Arezzo. Und Sie können in der Moderne nachsingen, was vor 1200 Jahren begonnen hat. Viele Schlüsse in Kirchenliedern hören auf. Da, di, da, di, su, re, mi, do. Und das Schöne ist bei Palestrina, dass er in seiner Schule musikalischen Denkens und Fühlens eingebracht hat, dass es beim Komponieren einen Durchgang gibt in der Melodie. Danach kommt eine zweite Melodie dazu, die immer Bezug nimmt zur ersten Melodie. Und jetzt kommt es richtig kompliziert und einen dritten Durchgang, der dann Rückbezug auf die zweite und die erste Melodie nimmt.
Wir brauchen eine Musikpause.
Dankeschön. Liebestraum von Liszt. Polonaise von Chopin. Schon gerade im nächsten Stück, A-Dur-Sonate von Mozart. Übersetzung von Für Elise von Felix.
Thank you.
Also ich fand das gerade super toll, wie du die Stücke mal in allen Tonleitern durchgegangen bist, um zu demonstrieren, man kann es einfach transponieren. Ganz cool fand ich die abgewandelte Version von Für Elise mit dem reingemischten Blues. Am Motto so, man kann einfach, also zieht man mal eben durch. Fand ich richtig tolles Stück. Allerdings muss ich sagen, ich bin kein großer Freund von Klavieren. Ich finde diese mechanische Art, Musik zu erzeugen, furchtbar langweilig. Taste runter, Taste schnell runter und das war's. Wenn ich mir währenddessen eine Gitarre angucke oder in dem Fall ein Streichinstrument, beliebig viele Möglichkeiten, den Ton mit dem Bogen anzuspielen, absolute Freiheit für die Tonhöhe. Es ist viel mehr Freiheitsgrade, die natürlich einen wesentlich erfahrenen Musiker brauchen, aber dennoch einen genialen Klang erzeugen können. Und dieses Klavier klingt für mich in allen Tonlagen, mir fehlt die Erfahrung, das richtig zu beschreiben, indifferent.
Dankeschön, das ist genau das, was die temperierte Stimmung, die laue Stimmung oder die Verstimmung untereinander ausmacht. Unser menschliches Gehör, wenn es sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, möchte erstmal ganz beruhigt sein und nur eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Wind, Wellen und Vögel hören. Und danach möchte es nicht unbedingt nur Wohlklänge, sondern auch Spannungen hören, mit denen ich auch zum Schluss aufgehört habe. Ich habe gerade eben zum Schluss, dachte ich mir, weil ich ja auch so frei musizieren kann, ich möchte unbedingt noch darauf hinweisen, wie einfach es ist, Musik zu machen und Musik zu begleiten. Und das ist der Hauptgrund für die Solmisation mit ihren ganz einfachen 7 Tonnamen. Und ich mag sie so gerne und so oft wiederholen, weil der Josef Kahner so viel Arbeit da reingesteckt hat. Do, Re, Mi, Fi, Su, La, Bodo. Und darin liegt so viel, dass, was wir noch gar nicht erwähnt haben und jetzt das erste Mal breit aufs Tapet bringen, ist Pythagoras, der von Kepler nachgefahren worden ist und zum Schluss von Brian Greene in der World Science Festival 2008 mit Stringtheorie und großer vereinheitlichter Theorie nochmal gesagt worden ist. Wenn wir, um es mit Johannes Kepler zu sagen, in den Himmel schauen, dann sehen wir, dass der liebe Gott unsere Welt, unseren Kosmos auf einer musikalischen Basis entwickelt hat. Und das hat Kepler nicht als Astrologe, sondern als Astronom gesagt. Und wenn wir dann diese göttliche Musik von Palestrina hören, dann können wir sie immer wieder auf die erste, die vierte und die fünfte Stufe zurückführen. Und damit sind wir endlich in der Harmonielehre angelangt, wo wir ganz klar und deutlich sagen können, der gleiche Abstand ist nur bei 3-3 Klängen auf der normalen Tonleiter zu hören. Die erste, dritte und fünfte Stufe für die erste Stufe. Das heißt Do, Mi, Su. Wobei die Quinte ganz klar einfach und rein ist. Und dann der Dreiklang hier ist. Ich fange mit dem Grundton an, nehme als nächstes die Quinte und habe dann als harmonisch ausgleichend die dritte Strophe. Die dritte Stufe. Und so einfach und so schön wie das ist, kann ich die fünfte Stufe eine Oktave tiefer nehmen. Oder die dritte Stufe eine Oktave tiefer. Oder ich kann die ganze Oktave nehmen. Es sind immer die gleichen Abstände. Und von diesen gleichen Abständen gehen wir in diesen 7 Möglichkeiten, die wir haben, sind nur 2 weitere verborgen. Es sind 3. Der erste, die vierte und die fünfte.
Ich mag das nur mit eigenen Worten zusammenfassen, weil mir die Erklärung von Kepler und Göttlichkeiten nicht das ist, was ich in meinem Erklärungsspektrum wählen würde. Also prinzipiell hast du irgendwie ein Zahlenverhältnis in der Schwingungszahl, in Hertz, was zwischen den Tönen angibt. Und es gibt halt gewisse Verhältnisse, die wir als Menschen mögen werden. Wahrscheinlich, wir mögen wahrscheinlich weniger. Ich werfe einfach mal als Stichwort den goldenen Schnitt ein.
Richtig. Oder Dur und Moll. Das sind auch Verhältnismäßigkeiten.
Und was wir hier mit diesem ganzen Beschreibungssystem machen, auch beim Do-Re-Mi, ist, dass wir irgendwie Tonverhältnisse zueinander darstellen.
Wir haben einfach einen breiteren Stand, ein größeres Mengengefühl, ein größeres Stabilitätsgerüst, eine Struktur. Und die Struktur heißt ganz einfach 1, 4, 5. 1 habe ich gerade erklärt. Das ist die erste Stufe, die fünfte Stufe und die dritte. Wenn ich dann auf die vierte Stufe gehe.
Fang erstmal mit dem Grundton an, gib den vierten und fünften. Also wir befinden uns irgendwie auf einer Tonleiter, also einer systematischen Richtig. Ansammlung von Tönen, die zueinander im Verhältnis stehen.
Ganz genau.
Und wir fangen jetzt an, aus dieser Submenge von Tönen Sachen neu zu kombinieren zu Dreiklängen.
Sonderverhältnisse. Sonderverhältnisse, die für die meisten der Menschen gleich klingen, gleich harmonisch. Und dieses ist die erste Stufe, 1, 5, 3.
Das ist der Dur-Dreiklang auf Richtig. Dem ersten Ton.
Richtig. Und von diesem Grundton ausgehend gehen wir zum vierten Ton.
Da wir unsere Singesilben haben, kannst du zusammensetzen, das ist der Do,
Re, Mi, Fi. Wir gehen zum Fi. Und jetzt haben wir, wenn wir den Grundton eine Oktave höher nehmen, die Quinte.
Ich muss ein ganzes Stück zurückschrauben. Du hast mich gerade abgehangen mit den Grundtönen. Kannst du mir mal die vier Grundtöne auf die Singesilben mappen?
Ja.
Dann den Dreiklang über dem ersten Grundton auf die Silben mappen?
Ja.
Und die Dreiklänge über die anderen beiden Tönen?
Richtig. Also, Do, Re, Mi, Fi, Su, La, Bo, Do. Erstes, vierte, Do, Fi, Do, Su. Erste, vierte, erste, fünfte. Nacheinander, erste, vierte, fünfte. Jetzt kommt das Entzückende an dieser ganzen Harmonik. Beim vierten Ton, wenn ich den Schwebeton, den dritten, über dem vierten nehme, der eigentlich auch der sechste ist.
Also wir sind jetzt beim vierten Ton und haben relativ zum vierten nochmal den dritten draufgelegt.
Und den fünften.
Relativ zum vierten.
Ja, und darin besteht die ganze Harmonik, dass auch dieses Gesetz, wie beim ersten, erste, dritte, fünfte, beim vierten gilt.
Also dieses Gesetz aus ersten, dritten, fünften benutzen wir, um etwas zu bauen, das sich ein Dur-Dreiklang nennt.
Richtig.
Was ist einfach mal unser melodisches Grundgerüst wird für alles, was wir in der ersten Session erklären.
Sicher. Und das ist Grundton, dritter und fünfter, vierter. Plus dessen dritter, plus dessen fünfter. Und jetzt kommt zum Schluss nur noch ein einziger, der fünfte. Mit dessen dritten und dessen fünften. Und dann habe ich alle drei Grundtöne. Ich spiele sie ein einziges Mal hintereinander.
Man muss es ganz salopp sagen, wir haben jetzt alles Zeug, was du brauchst, um ein Popstück vollständig zu analysieren. Wir haben irgendwie einen Grundton. Aus diesem Grundton leiten wir zwei Nebentöne ab, die für uns noch wichtig sind. Das heißt, wir haben insgesamt drei Töne auf der Hand und auf jeden dieser drei Töne bauen wir einen Dreiklang. Und das reicht komplett, um Volksmusik und Pop vollständig abzubilden.
Und die Klassik und die Moderne und jegliche Art von Improvisation, weil du hast das herrlich gesagt, das sind alles Nebentöne. Das sind die Grundtöne. Ich spiele sie dir mal gefällig. Erste.
Was ist der gefällige Ton? Du hast gerade vier Tasten gedrückt.
Das ist der Dominant.
Ach, wir haben die Oktave doppelt besetzt. Ich sehe es schon.
Mit der Septe obendrauf. Und danach kommt als Auflösung zu diesem Spannungs-Dominant-Sept-Akkord wieder der Grundakkord.
Für mich zum Einprägen nochmal müssen wir nochmal die Singesilben durchgehen und nochmal auf prime Sekunde Terz mappen, damit jeder, der zuhört, auch eine Chance hat, sich zu erinnern. Also, wenn ich jetzt den Dreiklang auf den Grundton bilde, heißt das in Singesilben wie?
Do, Mi,
Dritter,
Su.
Do, Mi, Su. Ein Dur-Dreiklang. Was wir...
Erste Stufe.
Ja, der Dreiklang auf dem Do.
Jawohl.
Der Dreiklang auf dem Su würde anders klingen.
Richtig. Su, Bo, Re. Und wenn ich jetzt will, nehme ich noch den Fi dazu. Als und Spannungston.
Dann haben wir zur vollständigen Verwirrung die Begriffe Prime, Sekunde, Terz verwendet, die wir an der Stelle nochmal exakt erklären müssen. Musiker haben ein relatives Zählsystem, welchen Abstand Töne zueinander haben. Das für die meisten Menschen ziemlich abstrus sein wird. Ich meine, guck mal, Informatiker zählen komisch, weil sie bei 0 anfangen zu zählen. Normale Menschen fangen bei 1 an zu zählen und irgendwie die Musiker machen ein ganz abstruses System, die haben keine 0.
Richtig.
Deswegen, spiel doch bitte schon mal einen Grundton, nennen wir den Bo. Wie auch immer dieser Ton absolut heißen mag, das ist so ein Ton. Spiel doch bitte mal eine Prime dazu. Ah, die kleine Prime.
Ja.
Das war schon die Sekunde.
Das war, Entschuldigung, ja. Das ist die Prime.
Also die Prime, wörtlich übersetzt, 1 ist der exakte Ton nochmal gespielt. Also relativ der gleiche Ton.
Jawohl.
Spiel bitte eine Prime und dann eine Sekunde. Prime und Sekunde. Machen wir was Schöneres, Schwebeton. Prime und Herz. Das wären
zwei Ganztönschritte.
Do, Mi.
Do, Mi.
Das mit den Ganztonschritten muss ich nochmal ausholen. Das ist ja auch ein maximal abstruses System. Also was wir jetzt eigentlich machen, ist etwas zu erzählen, das sich historisch entwickelt hat, von mehreren Leuten weiterentwickelt wurde und demzufolge ziemlich kaputt gegangen ist, denn alles, was wächst, wächst irgendwann mal in was Groteskes hinein. Und auf dieser komischen Klaviertastatur gibt es schwarze und weiße Tasten. Die weißen Tasten haben alle den gleichen Abstand zueinander.
Nein, da ist der Halbton und da ist der Halbton.
Oh, Entschuldigung, ich meine auf der Klaviatur im Gleichen. Wenn das in die schwarzen Tasten irgendwie mal da sind und mal nicht da sind, was alles irgendwelchen abstrusen Regeln folgt. Und zwar die Mi-Fi- und Bo-Do-Version.
Jawohl, Mi-Fi, Bo-Do, Mi-Fi, Bo-Do. Und das ist ein ganz so ein Schritt Do-Re. Fi-Su ist ein Ganztonschritt. Su-La-La-Bo. Ganztonschritte.
Also wenn ihr das noch nicht getan habt, schnappt euch jetzt dringend das Bild an der Klaviertastatur und schaut drauf, während ihr zuhört, denn wir werden wahrscheinlich noch abstruser werden.
Nein, wir vereinfachen das Ganze nochmal und kommen zurück zur ersten und zur vierten Stufe. Die erste Stufe mit ihrem Dreiklang ist Do-Mi-Su. Und dann machen wir
noch ein paar Mal zum Mithören und Einprägen. So.
Es gibt eine ganz einfache Klavierbegleitung. Immer die gleichen Töne. Mal eine Oktave.
Kannst du die Töne bitte mal benennen, die du gerade benutzt?
Do, Mi. Do, Mi, Su, 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 Mi, Mi. Nicht? Das ist zum Beispiel Donau so blau. Genialer Streich von unserem Altgeiger Johann Strauss, der das einfach so macht. So, jetzt bekommen wir die vierte Stufe dazu. Fi, La, Bo. Und wieder die erste Stufe. Do, Mi, Su. Und jetzt kommt.
Du musst ja, es ein paar Mal zum ja. besseren Einprägen wiederholen. Zack.
Vierte, erste. Vierte, erste. Vierte, erste. Vierte, erste. Vierte, erste, vierte, erste, vierte, erste, vierte, gleich kommt die fünfte, erste, fünfte, erste. Vielleicht sollten wir den Blues an dieser Stelle erwähnen, der viermal aus der ersten Stufe besteht. Einmal aus der vierten Stufe, einmal aus der ersten Stufe, einmal aus der fünften Stufe und einmal aus der ersten Stufe.
Bitte das Mikrofon hier ganz kurz. Ich wollte noch kurz dazwischen quaken. Ja, also verschiedene Leute assoziieren diese Töne mit irgendwelchen Charaktereigenschaften, hart, weich, was auch immer, um wir zu assoziieren. Aber prinzipiell, wenn ihr mal einen Grundton habt, dann könnt ihr das Verhältnis zweier Töne irgendwie charakterisieren und sie für einprägen.
Ja, richtig. Und zwar beispielsweise, wenn ich nur den ersten und den vierten habe, das ist die Feuerwehr, und die ersten fünften, das ist die Quinte.
spiele es ein paar Mal häufiger. Erster Vierter.
Erster Fünfter. Und erster Vierter. Und im Dreiklang.
Was hast du gerade auf dem Dreiklang gespielt? Du musst es mit ansagen.
Den Dreiklang von der ersten Stufe. Und den Dreiklang von der vierten Stufe. Und den Dreiklang wieder von der ersten Stufe.
Also zusammenfassend haben wir jetzt Töne ins Verhältnis gesetzt, haben drei Töne ins Verhältnis gesetzt und die wieder ins Verhältnis gesetzt, also über zwei Iterationen. Wir sprachen noch über diese merkwürdigen Ganz- und Halbtöne. Die Klaviermechanik setzt das, was wir jetzt hier im Verhältnis machen, ein bisschen komisch um. Nämlich, es gibt wesentlich mehr weiße Tasten als schwarze Tasten.
Mhm.
Und vielleicht soll man an der Stelle erklären, so der kleinste Abstand zwischen zwei Tönen ist ein Halbton. Der bezeichnet
richtig,
ein bestimmtes Verhältnis,
richtig,
das wir jetzt nicht näher benennen.
Ja, es ist so, diese Halbtöne stehen in einem ganz klaren Verhältnis zueinander. Wenn wir zu Bach zurückgehen oder auch vor Bach in die Lautenmusik, dann gab es Stimmungen. Und diese Stimmungen basieren darauf, dass das menschliche Ohr gewisse Sachen als angenehm und gewisse Sachen als dissonant hört. Das zum Beispiel ist dissonant, das ist ein Halbton vom Grundton. Wenn er nach unten mit demselben Abstand geht, gemeinsam hören sie sich genauso dissonant an. Hintereinander geht's und dann kommt es immer wieder auf die Melodie drauf an. Wir sagen mal so, wenn wir mehr weiße als schwarze Tasten haben, heißt das nur, dass wir mehr Ganztonschritte als Halbtonschritte haben.
Aber vom F zum G ist doch ein
Ganztonschritt. Richtig.
Na, meine, findest du, das ist ein Halbtonschritt?
Nein. Vom F von der vierten Stufe
zur bitte.
Vierten
Stufe. Ich meine EF.
Achso, das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Vom dritten zum vierten. Das ist ein Halbtonschritt in der Tonleiter. Um die Begriffe nochmal ganz klar und deutlich auseinanderzuhalten, das hier ist eine reine Solmisation, indem wir sagen Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Wir können das Ganze natürlich auch einen Halbton höher machen. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Oder noch einen Halbton höher. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Und auch hier habe ich den ersten Dreiklang mit Do, Mi, So. Den vierten, die vierte Stufe und die fünfte Stufe und wieder die erste. Und das passiert immer auf der ersten, auf der vierten und auf der fünften. Und wenn ich jetzt zurückgehe zur ersten Tonleiter, die wir gehabt haben, ist überall dasselbe.
Ich schlage vor, wir legen hier eine Musikpause ein und fassen danach diese Menge an Systemen, den gleichen Kram zu benennen,
ja,
die wir jetzt eingeführt haben, nochmal im großen Bogen nach der Pause zusammenfassen.
Gut.
Ja, läuft. Thank you.
ich habe mit der Mondscheinsonate von Beethoven angefangen und auch aufgehört, um einfach zu zeigen, wenn man diese musikalische Sprache beherrscht, und ich schlage immer wieder die Solmisation vor, dann ist es irgendwann ganz einfach, weil man alle kleinen Schritte aus dem Großhirn an die Großhirnrinde abgegeben hat. Und von daher steht sie einem zur Benutzung frei und offen, so wie ich das Ganze gespielt habe. Ich habe also zwischendrin auf einem Baum ein Kuckuck ist mir eingefallen und bin dann über 7 Kreuztonleitern und 6 B-Tonleitern, die mich überhaupt nicht interessieren, weil ich am Klavier ja den Fingersatz für jede schwierige Tonart geübt habe und der steht mir dann zur Verfügung. Das ist ja das Schöne am Klavierspiel, dass wenn ich die Tonleiter, die 12 Tonleitern, geübt habe und ich habe sie schwerlich geübt, dann stehen sie mir auswendig zur Verfügung. Dann kann ich in dieser nächsten Sprache auch frei sprechen.
Damit das verständlich wird, müssen wir nochmal zusammenfassen, was wir eigentlich vor der Pause gemacht haben. Und zwar sind wir ganz gigantisch in 50 Minuten Gesprächszeit zum Höhepunkt gekommen. Das war ja unheimlich schnell und mehr, als wir erwartet hatten. Und prinzipiell ist das genug Handwerkszeug, um eben mal die gesamte Pop- und Volksmusik in den Fluss mal eben abzuspeisen. Also prinzipiell können wir jetzt genug Leute arbeitslos machen, wenn wir das Handwerkszeug dafür haben. Und müssen das jetzt nochmal auf die einzelnen Regeln runterbrechen.
Ja, ich würde es nicht sagen, dass wir die Leute arbeitslos machen, denn ich denke mir, in unserer heutigen Zeit im Jahr 2013 stehen uns endlich neben aller Technik auch das eigentliche Menschliche zur Verfügung, das Gehör, der Verstand und die Gefühle mittlerweile. Und deswegen sagen wir, eine gefühlte Tonleiter, die nicht mit Vorzeichen verschwert worden ist, fühlt sich ganz einfach so an, wie das der Herr Karner gesagt hat. Do, re, mi, fi, su, la, bo, do.
Also für mich ist ja prinzipiell Instrument lernen reine Motorik lernen.
Ja.
Das kann man mit 20 Minuten Aufwand jeden Tag, optimale Lerngeschwindigkeit, über ein halbes Jahr durchziehen, täglich, lernt man sehr viele motorische Bewegungen. Dazu gehören so ziemlich alle Instrumente.
Mhm. Vielleicht darf ich da noch dazwischen werfen. Das Wichtigste ist, dass wir nur üben können. Wir können nicht lernen. Lernen können wir nur im Schlaf, weil sich dann unsere Gehirne neu verschalten mit den Dendriten. Aber das Wichtige ist, dass wir eine schöne Routine entwickeln und üben. So.
Und diese Routine sollte man sich in einem System einprägen, bevor man den großen, komplexen dahinter verstanden hat. Und da haben wir bisher wahnsinnig viel auf den Haufen draufgeschmissen. Das System, das wir featuren, ist die Solmisation. Wir hatten aber auch noch die normale Sprechweise mit Primel, Sekunde, Terz.
Ja.
Wir könnten auch das Musiker-absolute Zeug, so C-Dur-Tonleiter, Cis-Dur-Tonleiter machen. Wir haben auch noch das andere abstruse System der Klaviertastatur,
ja,
das auch versucht, das logische System mechanisch abzubilden, das für Spezialfälle gut kann und bei anderen Fällen einfach scheitert.
Aber als Informatiker sage ich doch mal ganz einfach, nehmen wir die Prim, die Terz, die Sekund, die Quart, die Quint, die Sext, die Sept.
Wenn du jetzt noch einen Physiker dazu nimmst, der falls ihr anfängt von Verhältnissen zu reden und von Brüchen, dann kannst du anfangen durchzudrehen.
Nein, wir machen es ganz einfach und sagen, die Prim ist ein und derselbe Ton, die Sekunde ist der erste und die zweite Stufe, die erste und die dritte Stufe, die erste und die vierte Stufe, die erste und die fünfte Stufe, die erste und die sechste Stufe, die erste und die siebte Stufe und die erste und die achte ist gleich der ersten. Diese einfachen Stufen brauchen wir nur für unsere Begleitung und Harmonielehre. Die erste Stufe, die vierte Stufe und die fünfte Stufe. Und wenn Sie hier einen Glockenklang hören, Kontrapunktes erfasst. Für jeden Punkt, der unten ist, gibt es oben noch einen anderen. Aber lassen Sie es ganz einfach, so wie Glockentöne auf sich wirken. 1, 5, 4, 5, 1. Gehen wir zum Herrn Josef Karner und unserem Liebling der Solmisation und sagen nochmal die Tonnamen dazu.
Do. Re. Mi, Halbton, Mi, Fi, Su, La, Bo, Do, Bo, Do, nochmal der Halbton.
Stimmt. Ganz genau. Und jetzt kommt das
Halbton. Halbton ist an der Klaviertastatur immer die nächste Taste, egal ob sie schwarz oder weiß ist.
Nein, das ist ja das Schöne am Klavier. Wir haben in der Verstimmung des Klaviers alle Halbtöne nebeneinander liegen. Jetzt machen wir mal eine diatonische Tonleiter. Alle Halbtöne. Das ist das, was uns westlichen Ohren zur Verfügung steht. Wir haben hier bei dem Halbton zwischen Do und Re noch einen Halbton. Wenn wir nach Indien gehen, haben wir hier zwischen dem Halbton nochmal zwei Halbtonschritte. Also wir können das sogar noch auf vier unterscheiden und rückbrechen, wobei wir auf unsere nächste Sendung verweisen, wo wir vielleicht über die Stimmung sprechen.
Unser westliches System ist ein System mit diskreten Notenstufen. Die kleinste Stufe, die wir haben, ist der Halbton im westlichen System. Entspricht am Klavier der nächsten Taste, egal ob schwarz oder weiß.
So, jetzt haben wir es richtig.
Und was wir jetzt dann noch haben, ist, dass wir eine gewisse Notenmechanik drauflegen, einfach mal Tasten zu überspringen systematisch. Das nennt sich dann Ganzton.
Jawohl. Und um in die Harmonik einzusteigen, sagen wir neben diesen normalen Tonnamen Do, Re, Mi, Fi, Su, La, Bo, Do sind uns für die Begleitung und für die Harmonik nur die erste und die vierte und die fünfte Stufe wichtig. Do, Fi, Su, Do. Von vorhin, dass der Dreiklang auf dem Grundton Do über die Quinte läuft und die Terz.
Do, Mi, Su.
Genau. Do, Mi, Su.
Ist der Dreiklang über dem Do.
Genau. 1, 3, 5. Jetzt gehe ich drei Töne höher in unsere Tonleiter. Und gehe auf den vierten Ton und mache dasselbe auf dem vierten Ton. 1, 3, 5. Fi, La und Do. Und nochmal den ersten. Do, Mi, Su. Vierte. Und zusammen. Vierte. Erste. Vierte und die erste. Und als letztes, spannungsgeladene harmonische Teil, kommt die fünfte Stufe. Erste, vierte, fünfte. Und bei der fünften Stufe gehen wir genauso drei Töne und fünf Töne höher. Erste Stufe, fünfte Stufe. Töne, erste Stufe und die fünfte Stufe.
Die ganze schwarze Magie dahinter ist doch, dass sich diese drei Klänge untereinander, ja, Töne teilen, die sie gemeinsam haben.
Ja.
Und deswegen diese ganze Mechanik irgendwie aufgeht.
Richtig, weil immer bei allen drei Dreiklängen hinter jedem Bezugston der ersten, der vierten und der fünften Stufe jeweils die Terz und die Quinte steht. Grundton, Terz und Quinte, Mi, Su.
Bo, Mi, Su.
Vierte Stufe, Terz und Quinte.
Phila-Do.
Phila-Bo. Phila-Do, Entschuldigung.
Phila-Do, da steckt als letzter Ton der Ton drin, mit dem wir den ersten Dreiklang angefangen haben.
Auch. Und die fünfte Stufe. Su, Bo, Re.
Und die fünfte Stufe beginnt als ersten Ton damit, womit die erste Stufe aufgehört hat.
Witzigerweise. Also wir haben eine Verwandtschaft zwischen allen drei Tönen. Das heißt, ein Ton von einem Dreiklang ist auch in einem anderen drin. Das ist der Grundton und die vierte Stufe.
Und diese Tonverwandtschaft benutzen wir einfach, um Musik zu machen.
So ist es.
Um das mal schön zu demonstrieren, kannst du bitte mal im Quintenzirkel rumlaufen? Wir machen danach das Gegenbeispiel und verletzen einfach mal den Quintenzirkel.
Ich würde, bevor wir in den Quintenzirkel einsteigen, einfach nochmal in die Einfachheit der Harmonie der ersten und der vierten und der fünften Stufe einsteigen. Quintenzirkel haben wir gerade eben nochmal im Hintergrund besprochen, sollten wir vielleicht in der nächsten Sendung machen, weil es dann richtig sphärisch wird und charakteristisch, das ist ja auch das Schöne. Der Quintenzirkel mit 12 unterschiedlichen Tonarten bringt ja eine riesengroße Vielfalt. Aber das für das nächste Mal. Jetzt zurück zum ganz Einfachen, zur ersten Stufe, zur vierten Stufe und zur fünften Stufe. Und um es nochmal kurz vorher zu erklären, der Blues hat viermal die erste Stufe, einmal die vierte Stufe, einmal die erste Stufe, einmal die fünfte Stufe und fängt wieder von vorne an. Und jetzt fangen wir einfach mit dem Blues viermal die erste Stufe an. Thank you.
Nachtisch. Erste. Fünfte. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in der Harmonielehre mit der ersten und mit der fünften Stufe ganz einfach erklärt.
Canticum, Canticorum, lateinisch heißt einfach der Gesang der Gesänge. Und die deutsche Übersetzung ist ganz nett. Mit Küssen seines Mundes bedeckte er mich. Süßer als Wein ist deine Liebe, köstlich ist der Duft deiner Salben. Dein Name, hingegossenes Salböl, darum lieben dich die Mädchen. Wir hören gleich eine wunderschöne Aufnahme von Palestrina. Und die Übersetzung im Lateinischen heißt Osculetur me, osculo oris sui. Wenn Sie das erste Osculetur me hören, warten Sie einen kleinen Moment, dann hören Sie eine zweite Stimme, die die gleiche Melodie zu einem späteren Zeitpunkt singt. Und das wiederholt sich ein drittes und ein viertes Mal. Osculetur me, osculo oris sui, quis meliora sunt ubera tos vino, fragrantia ungentis optimis, olium effusum nomen tuum, ideo ad adolescentule dilixerunt te. Melodie. Nachher im Chor gemeinsam hört sich so richtig voll an, so ähnlich. Und der Witz ist, das zieht sich durchs ganze Stück durch. Und hier haben wir dann, wenn ich nur die unterste Begleitung nehme, die erste Stufe. Und danach die vierte und wieder die erste. Alleine die Stufen. Mit der Melodie. Und der volle Klang.
ganz schwierige, gesungene Musik von vor 500 Jahren nehmen, aber auch jedes x-beliebige Lied. Zum Beispiel, wir haben vorhin ja für Elise gespielt. Das ist die erste Stufe. Danach kommt die fünfte. Wieder die erste. Alles die erste und jetzt kommt immer noch mal die erste. Fünfte Stufe. Geschummelt, weil wir haben Dur und Moll gespielt. Also Dur. Da haben wir die erste Stufe und die vierte Stufe und die fünfte Stufe und die erste Stufe. Und wir haben das gleiche auch in Moll. Wir haben hier absoluten Clou.
Kommentar dazu geben, aber ich konnte dich am Klavier nicht unterbrechen. Ich habe hier auch meinen Hörgenuss, den ich nicht unterbinden möchte. Aber eigentlich ging es ums Canticum Canticorum.
Ja.
Als wir beide versucht haben, das nachzuspielen, hatten wir keine Noten da.
Ja.
Aber gerade das Handwerkszeug, man braucht keine Noten mehr. Die Leute fangen irgendwie das Musikstück auf einem Ton an. Also hör dir ein paar Mal die erste Singesilbe an und versuch diesen Ton auf einem Instrument zu finden. Es ist meistens die erste Stufe oder die fünfte von dem ganzen Geflecht, das hinten dran hängt.
Sehr schön gesagt, Markus. Das heißt, mit dem Grundton, mit dem Bezugston. Mit dem Grundton fängt es oft an. Es gibt ganz witzige Stücke, die fangen dann mit einem ganz großen Spannungston an und halten das noch zwei Zeilen aus, aber die eigentliche Regel ist immer so, man fängt mit dem Grundton an, mit der ersten Stufe. Dann kommt ein kleiner Aufwärtsgang bis zum dritten. Und dann kommt der Schwebeton. Und die Rückführung. Halt, stopp, nicht vierte Stufe, sondern fünfte Stufe. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Ich bin es gar nicht gewohnt, beim Klavierspielen immer alle Stufen dazu zu sagen, aber manchmal, wenn man mit anderen Musikern spielt, sagt man einfach, vierte Stufe, komm. Das wäre die vierte. Mag das noch am Anfang etwas irritierend sein? Wenn Sie ab und zu einem mit einfachen Kinderliedern anfangen, können Sie sich langsam und sicher hineinhören in das, was da kommt, weil Sie hören dann immer wieder den Grundton oder die Verhältnismäßigkeit dazu, ob das jetzt in der ersten oder in der vierten oder in der fünften Stufe dazu passend ist. Noch ein Volksliedbeispiel? Ja, ein Volksliedbeispiel. Was nehmen wir? Zum Beispiel auf einem Baum. Ton höher gespielt und ohne Nachdenken zwitschern wir von einer Tonart in die nächste. Erste Stufe. Fünfte.
Du hast gerade das gemeine Wort der Tonart gebraucht. Eigentlich haben wir nur einen Grundton.
Ja, aber die Art und Weise, wie so ein Ton ist, entscheidender, als es unterschiedliche Stimmungen gegeben hat. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass es Männer wie den Herrn Harnoncourt gibt, die in Originalstimmungen spielen, die also auch diese Brillanz herausnehmen und sagen ganz einfach, uns ist der Originalton noch viel, 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 viel wichtiger. Und wir möchten es gerne gut und genau haben. Und da kann man dann hören, wie Mozart vor 200 Jahren geklungen hat. Der war nicht so scharf, nicht so brillant, aber er war interessant. Und er hatte Modulationen drin, die einfach, sage ich mal, unser Herz noch tiefer berührt haben. Natürlich berührt Mozart einen tief. Man muss schließlich wissen, dass dieser Knabe 150 Amsellieder auswendig konnte. Und dann ist es nicht mehr verwunderlich, dass er göttlich klingt, wo er die göttliche Vorgabe des Amselvogels genommen hat und die unterschiedlichen Strophen damit gesungen hat. Das war die Ado-Sonate von Mozart und Sie hören... Vogelstimmen, die das Wolferl so schön in Töne umgesetzt hat. Erste Stufe. Gibt sich immer wieder dieselbe Verhältnismäßigkeit. Wir kommen in 90% unserer ganzen Musik mit der ersten, der vierten und der fünften Stufe aus. Und denken Sie sich immer diesen wunderschönen Klang. Das ist die Quinte, die erste. Oder in der ganz anderen Tonart. Beispielsweise. Die sind zwar nur auf 5 Töne beschränkt, haben aber eine unwahrscheinliche schöne Melodienvielfalt. Für die Älteren, die kennen natürlich Tom Dooley. Richtig heftig und schön.
Sag mal, wir haben doch beim Reverse-Engineeren vom Canticum Canticorum festgestellt, dass es aus dem Dur-Prinzip rausfällt, dass wir zur Vereinfachung eigentlich mal so festgelegt hatten, wir machen nur ein Bruchstück aus der gesamten Musik, um es den Hörern einfacher zu machen. Mhm. Jetzt haben wir die Tongeschlechter einmal angerissen. Fangen wir mal ganz von unten an. Was hat es denn mit diesem Dur und diesem Moll auf sich?
Also es ist nicht ganz klar, wie es im Mittelalter wirklich Mode gewesen war. Sehr viele Theoretiker sprechen davon, dass das damalige Moll das Freundliche war und das Dur das Traurige und das Harte. Heutzutage ist es ein bisschen umgedreht, aber wir machen es einfach mal bei unserer Solmisation ganz einfach und sagen, nur die Halbtonschritte sind verändert. Wenn ich also... Do, Re, Mi, Halbtonschritt Fi, Su, La und Halbtonschritt Bo, Do habe. Dann habe ich im Moll zwischen dem zweiten und dem dritten Ton Re und dann nicht Mi, sondern Me, damit dieser Buchstabe dasselbe ist. Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Su, Mi, Do. Und ich habe gleich den Moll-Dreiklang auf der ersten Stufe produziert. Also erster Ton, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe. Ist ja bei Dur und Moll gleich. Nur Dur und Moll unterscheiden sich zwischen Me und Mi.
Also wir haben immer noch dieses System aus Ganztönen und Halbtönen, wobei jawohl, Ganzton zwei Halbtonschritte sind. Und wir haben diesmal in der Reihenfolge die Halbtonschritte ein Stück früher positioniert.
So ist es.
Und du hast mir das System mal am Do, Re, Mi, Fi, Sol, La, Bo, Do erklärt, indem du einfach auf einem anderen Ton angefangen hast.
Ja.
Also wir müssen die Halbtöne um eins nach vorne schieben. Wo fangen wir im Do, Re, Mi, Fi, Sol, La, Bo, Do an?
Wir fangen bei Moll genauso mit dem Grundton Do an. Das ist das Entscheidende. Das Ton... Geschlecht ist, wie, wenn man sagen möchte, wie weiblich oder männlich. Das eine ist Dur und das andere ist Moll. Das Dur, Ganztonschritt von dem ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten ein Ganztonschritt und vom dritten zum vierten ein Halbtonschritt und vom vierten zum fünften wieder ganz. Also ganz, ganz, halb, ganz und im Moll wird das Ganze einen Ton früher zum Halbton. Erster, zweiter, Halbtonschritt, Ganztonschritt und nochmal ein Ganztonschritt.
Ich kann mir natürlich nicht verkneifen, dieses Fass jetzt gänzlich aufzumachen. Also wir haben Du und Moll angefangen. Das reicht erstmal, um so ziemlich alles, was im Radio läuft, platt zu machen und zu erklären. Diese gesamte Mechanik reicht, um es alles abzubilden. Die Beatles hatten teilweise durchkomponierte Stücke, aber auch die folgen dieser Mechanik.
Genauso und nichts anderes.
Und jetzt sind Sie gefragt, so war das jetzt alles? Ist das die ganze Musik? Natürlich nicht. Aber bei uns hat sich seit ein paar hundert Jahren nicht weiterentwickelt. Die einzigen, die ein bisschen mehr zu bieten haben, sind die Kirchentonarten. Dur-Moll, Dorisch, Ionisch, Lydisch, Mixolydisch.
Phrygisch und so weiter, ja.
Das Ganze noch mit irgendwelchen versetzten Tönen, mit den Hypomixolydisch.
Ja.
Und wir behalten uns natürlich vor, eine Fortsetzung von dieser Radiosendung zu machen. Kommt auf euer Feedback an.
Ja. Naja, ich sage es mal so, die Kirchentonarten sind eine fantastische Sache, wenn man keine Noten braucht. Und das ist ja einfach diese Solmisation gewesen. Man muss sich das so vorstellen, Guido von Arezzo hat das, was alle Kirchensänger in 10 Jahren lernen musste, durch die Solmisation auf ein Jahr heruntergebrochen. Und wir reden immer von Arbeit. Etwas, was uns heute als Hobby wieder entgegenkommen kann. Weil diese Passion, diese Verliebtheit, diese Versunkenheit und diese Meditation in der Musik ist tatsächlich ohne Schriftstück ganz einfach erreichbar. Ich habe zum Beispiel eines meiner Lieblingsstücke ist Dona Nobis Pacem. Ein ganz einfacher Kanon. Dona Nobis Pacem, Pacem. Dona Nobis Pacem. Den kann ich empfehlen, weil er mit nur einer einzigen Zeile, die zweimal unterschiedlich wiederholt wird, eine Klangfülle hervorbringt, die einfach dieses Erlebnis des mehrstimmigen Gesanges richtig nach vorne treibt. Aber wir wollen noch einen kleinen Moment beim Moll bleiben und wollen ein Stückchen weitergehen in der Theorie, obwohl es für uns am Radio sehr, sehr schwer ist, das zu vermitteln. Wir sind jetzt bis zur fünften Stufe gekommen. Do, zweite Stufe, Re, Halbton, Me, Fi,
und der Ganzton Schritt zu. Und hier kommt schon der nächste. Statt Su, La kommt Su und der Nähe dem Halbschritt entsprechend das Lu. Und dann kommt ein Ganztonschritt, Ba und Do. Nochmal von der fünften Stufe ausgehend, Su, La, Ba, Do. Obwohl das Ba ganz ähnlich dem Bo ist, wird es doch immer anders eingefärbt. Ich bitte ab und zu mal so verrückte Frauen wie die Colors zu hören, damit man erkennt, wenn die Colors eine Molltonleiter singt, hört man das schon am ersten Ton, obwohl es der Grundton der gleiche ist. Aber wenn die Colors singt, singt sie Do. Und das ist bestimmt eine Molltonleiter. Oder sie singt eine Durtonleiter. Do. Das heißt, ich verändere meine Obertonschwingungen geringfügig, um den Hörer auf das Erlebnis einzustimmen.
Behalten wir uns Obertöne einfach mal für die nächste Musiksendung vor.
Oh ja, oh ja.
Wenn wir es ums ganzzahlige Vielfache der Grundwellenlänge geht, die Resonanz im, ihr wisst schon.
Ja.
Um jetzt endlich nochmal das mit Dur und Moll runterzubrechen, für mich als Gitarrenspieler gibt es ja auch geschlechtslose Akkorde.
Ja.
Das Besondere an der Dur- und Molltonleiter ist, beide haben den ersten und fünften Leiterton gemeinsam, die sind den Tonleitern identisch. Das heißt, wenn ich den Grundton und den dazu die fünfte Stufe höre, kann ich nicht sagen, ob es ein Tongeschlecht hat
und ich kann welches.
Nicht sagen, welches.
Richtig.
Das ist jetzt noch indifferent.
Richtig. Aber es wird sofort klar, wenn ich dann die erste und die vierte und die fünfte Stufe nehme. Also in Dur ist die erste Stufe Do, die vierte Stufe Fi und die fünfte Stufe Su. Und das ist es auch im Moll. Die erste Stufe ist Do, die vierte Stufe ist Fi und die fünfte Stufe ist Su. Nur die dreiklangbildenden Töne, die aus einem Klang einen Dreiklang machen. Da kommt bei der ersten Stufe das Me statt dem Mi. Und bei der vierten Stufe? Ist 1, 3, 5 auf der vierten Stufe Fi, Lu, Do. Und die fünfte Stufe ist Su, Ba, Do.
Nochmal in meiner eigenen Abbildungsmechanik. Ein Du-Dreiklang wäre der Grundton Do, Mi, Su. Wenn ich jetzt den dritten Ton des Mi nehme und eine Taste nach links gehe, also einen Halbton tiefer, habe ich das Tongeschlecht gewandelt.
So ist es.
Und ich hatte ja noch angesprochen, die geschlechtslosen Akkorde, lassen wir den dritten Ton einfach ganz raus, lassen es unidentifiziert. Das ist die Grundlage von Punk. Zwei Finger auf der Gitarre. Rock'n'Roll kann man damit auch abbilden.
Ja. Und Blues und was immer ihr wollt. Die ganze Musik lässt sich auf drei Grundtöne herunterbrechen oder aber auch auf noch viel mehr Variationsmöglichkeiten. Aber vom Grundton gibt es eigentlich fast nicht mehr als diese in unserer abendländischen Musik, muss man auch dazu sagen. Nochmal, damit es Spaß macht. Dur in der ersten Stufe, Moll in der ersten Stufe. Moll in der vierten Stufe, Moll in der fünften.
Eine beliebte Frage aus dem Musikunterricht war immer gewesen von Schülern, die keine Instrumentenerfahrung haben. Woran kann ich denn Dur und Moll unterscheiden? Du musstest dir irgendwie zurecht hören und assoziieren können. Moll?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es eigentlich nur den Geschmack anbelangt. Wir sagen heutzutage, Moll ist traurig. Na? Wenn ich die Mondscheinsonate von Beethoven nehme, die fängt sehr mollig an. Fünfte Stufe. Vierte. Erste. Fünfte. heißt, der Geschmack macht es, der Gebrauch macht es. Die Töne für sich selber sind klar. Und nochmal Moll. Es ist nicht besonders einfach, über eine riesengroße, jahrhundertealte Mode neu zu sprechen, aber es ist so.
Mondscheinsonate in Dur?
Ganz genau. Erste Stufe, vierte Stufe. Vierte. Erste. Fünfte.
Warum kann ich nicht einfach Dur und Moll drei Klänge mischen? Was klingt da fremd fürs Ohr?
Wenn ich es von Wesen her nehme und das Wesen und der Charakter einer Tonart, dann tue ich mir sehr schwer. Hector Berlioz hat alle 12 Tonarten, Prädikate und Adjektive zugeordnet. Das war ein guter und ein netter Versuch. Aber jede Zeit hat ihren eigenen Geschmack. Und ich denke mir, wenn wir es am Geschmack festmachen und an den Gefühlen, dann können wir sagen, das eine ist heiter und beschwingt. Vor 500 Jahren war es das Moll und heute ist es das Dur. Und das andere ist traurig, in sich gekehrt. Und schließlich wollen wir mit der Musik unsere Gefühle ausdrücken. Und wenn wir unsere Gefühle ausdrücken müssen, müssten wir sie eigentlich auch kennen. Trotzdem gibt es universelle Gefühle und Gefühle, die für alle Menschen gleich sind. Und da tun wir uns dann ganz schwer, wenn wir ein Gamelan-Orchester aus Indonesien hören, weil das eine ganz andere Musik ist und es ist eher mehr Rhythmus als Musik. Und dennoch hören wir klar und deutlich Töne und Glocken, die auch hauptsächlich in der Quinte gestimmt sind, aber eben quer durcheinander gehen. Also ich sage es mal so. Ich habe Musik von den Ellice-Inseln, die sind per Zufall aufgenommen worden vom Völkerkundemuseum Mitarbeitern aus Berlin-Dahlem. Das sind Wachswalzen von Menschen, die schon überhaupt nicht mehr existieren und leben, von denen man nichts anderes konserviert hat als deren Gesänge. Und das hat etwas für sich. Wir leben also auch in einer Gefühlswelt, die schon längst verloren gegangen wäre, wären nicht kleine Sammler da gewesen, die das als wertvoll erkannt haben und das beibehalten haben.
Bei den Wachswalzen musst du noch erklären, dass es Rohlinge sind.
Nein, diese Wachswalzen sind tatsächlich in 1880 bis 1920 genommen worden, weil man keine andere Aufnahmemöglichkeit gehabt hat. Die Schallplatte mit dem Shellac war noch nicht ganz so weit und so weit verbreitet. Schließlich gibt es ja einen ganz hervorragenden Mann, ohne den die Schallplatte und der ohne die Schallplatte auch nichts gewesen wäre, Enrico Caruso. Und mit ihm hat also die Schallplatte einen kometenhaften Aufstieg bekommen, weil sie Mode geworden ist, weil die Abspielgeräte kaufbar geworden sind, indem sie günstig waren, weil die Schallplatten einfach auch eine ganz große Bandbreite an Musik transportiert haben, neue Musik kreiert haben im wahrsten Sinne des Wortes. Das Musical ist beispielsweise so eine Sache. Das ist also eine Show gewesen, die eben hauptsächlich auch durch die Musik belebt worden ist. Aber wir schweifen ab, wir sollten nochmal zurück zu Moll und Dur kommen. Moll und Dur sind Modeerscheinungen in der Zeit.
Wenn du jetzt ein Stück hast, in Noten geschrieben mit absoluten Angaben, dann hast du zu Beginn der Zeile einen Notenschlüssel,
ja,
der einen Grundton aufschlüsselt, um dieses System zu absolutieren.
Ja.
Und danach kommen wieder gar nichts oder mehrere Kreuze oder mehrere kleine B-Zeichen,
ja,
die irgendwie angeben, welchen Grundton ich wählen muss und daraufhin die Mechanik vorgeben.
Ja.
Und da gibt es immer einen korrespondierenden Moll, eine korrespondierende Durtonart.
Das ist leider ein Fehler, weil ich habe das vorhin klar und deutlich gesagt. Mein Dur und mein Moll fängt immer mit demselben Ton an. Ich habe natürlich drei Töne tiefer die Tonart, die die gleichen Vorzeichen hat. Und das hat viele Musiker irritiert, weil sie von der Mathematik keine Ahnung hatten. C-Dur hat nur einen einzigen Mollaufgang in der ersten Stufe. Es gibt kein A-Dur, das zu C-Dur gehört oder passt.
Ich wollte gerade C-Dur und A-Moll kreuzen, weil sie einige Töne gemeinsam haben.
Ja.
Allerdings sprengt das wieder mal den Rahmen, von dem wir es ja abgesteckt hatten.
Nein, überhaupt nicht. Sondern die Auffassung ist einfach diejenige, dass ich einen Grundton habe. Und zum Grundton gehört eine Dur-Tonleiter oder eine Moll-Tonleiter. Und wenn ich einen Grundton beispielsweise C habe, dann habe ich einen Grundton C für A-Moll, für C-Moll und für C-Dur. Also man soll sich dabei nicht irritieren lassen. Die Charakteristik von C-Dur zu C-Moll ist größer und ähnlicher als die von C-Dur zu A-Moll.
Kräfte nur kurz ein A-Moll und ein C-Dur, damit ich die Mechanik absehen kann. Ich überlege gerade, ob ich es noch erklären sollte. Du greifst für C-Dur und A-Moll zwei Tasten identisch.
Ja.
Der Grundton liegt aber ganz woanders.
Ja.
Im A-Moll ist das der Grundton vom C halt die dritte Stufe.
Aber wir kommen immer wieder auf die Solmisation zurück. Denn wenn ich die Solmisation nehme, dann habe ich nur ein Do und einen Bezugston und einen Bezugspunkt. Und das ist diese hier. Jetzt habe ich etwas ganz Feines gemacht. Ich habe die erste Stufe in Dur, die vierte Stufe in Moll und eine verminderte fünfte Stufe und wieder einen Dur-Klang. Wenn ich damit spiele, innerhalb der C-Dur und der C-Moll, bin ich näher beieinander.
Welchen Ton hast du vermindert?
Ich habe bei der fünften Stufe die Septe genommen. Die Septe ist dieser Spannungston, der darauf hinwirkt, dass ich unbedingt die erste Stufe wieder haben möchte. Das ist ohne den Spannungston und das ist mit Spannungston.
Das ist der Dur-Dreiklang über dem Grundton mit dem zusätzlichen siebten Leiterton.
Ganz genau.
Und jetzt darf ich nur kurz das Major und Minor erklären.
Wie gesagt, dabei gibt es kein Major und Minor, das ist der englische Ausdruck für Dur oder Moll, sondern die Dominant-Septe, die Dominante, das heißt die fünfte und mit ihr zusammen die Septe, der Dominant-Sept-Akkord will seine Auflösung in die erste Stufe wieder haben.
Ich kenne es unter der Bezeichnung Groß C7 für C-Dur plus kleine Septe,
ja.
C-Major 7 für C-Dur plus große Septe.
Ja,
das sind ist die Schreibweise für Gitarrennoten.
Ganz genau, ganz genau. Aber wir wollen uns nicht mit der Grammatik der Notenschrift beschäftigen, sondern wir sind froh, dass wir ein einziges Mal das Sonnenschild der Solmisation vor uns hertragen, weil ich denke mir, wir sollten es wie bei den Kleinkindern sehen. Wenn ich eine Sprache lerne, dann schaue ich mir nicht erst die Gedichte an, sondern ich spreche mit anderen Menschen. Und wenn ich das tue, dann singe ich mit ihnen und dann werden mir auch die Verhältnismäßigkeiten der Töne klar. Und die Verhältnismäßigkeit ist einfach diejenige, dass ich ein Verhältnis habe zwischen dem ersten und dem fünften Ton und ich kann dieses Verhältnis stabilisieren mit einem Mittelton. Und ich kann es genauso schön mit einem Mollton stabilisieren. Auch das ist ein Dreiklang, der für unser westliches Ohr in der Mode der letzten 500 Jahren sehr angenehm klingt. Erste Stufe in Moll, vierte Stufe in Moll, fünfte Stufe und die erste. Und dabei sollten wir es für den Moment bewenden lassen.